Hast du einen MSCI World ETF in deinem Portfolio oder einen anderen ETF, der die Large Caps abdeckt? Das ist schon mal eine gute Sache, aber was dir dann fehlt, sind die Small Caps, also die kleinen Aktiengesellschaften. Und wie man damit ETFs investieren kann und worauf du achten solltest, wenn du in Small Caps investierst, dazu habe ich mir Markus Weiß vom ETF-Anbieter State Street eingeladen. Und ja, das ist ein super spannendes Video geworden, ein super interessanter Talk. Und wenn dich das Thema interessiert, solltest du jetzt unbedingt dranbleiben. Viel Spaß. So, bevor es jetzt aber in unser Gespräch geht, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Der neue Extra ETF Portfolio Tracker ist da, das perfekte Tool für alle, die ihr Vermögen nicht nur beobachten, sondern wirklich verstehen möchten. Egal, ob du mehrere Depots bei verschiedenen Brokern hast, wissen willst, wie viel Apple, Microsoft oder Tesla wirklich in deinen ETFs stecken oder du herausfinden möchtest, ob du unbewusst Klumpenrisiken hast, der Portfolio Tracker zeigt es dir. Visuell, datenbasiert und natürlich vollkommen intuitiv. Mit unserer einzigartigen X-Ray-Funktion, dem detaillierten Performance-Analysen, dem Dividendenkalender und der automatischen Synchronisierung deiner Depots hast du alles im Blick und das ganz ohne Excel-Chaos. Am besten probierst du den Extra ETF Portfolio Manager direkt mal aus. Du kannst dich bei uns auf extraetf.com kostenlos anmelden und danach dein Vermögen wie ein Profi verwalten. Den Link und auch nochmal weitere Informationen zum Extra ETF Portfolio Tracker, den findest du natürlich wie immer in den Shownotes. So, jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß und interessante Informationen in unserem heutigen Talk.
Hallo Markus, heute mal wieder hier bei mir im Studio in München zu einem Thema, wo für viele Anleger bestimmt sehr interessant ist. Wir wollen uns heute mal mit dem Thema Small Caps beschäftigen. Warum ist das interessant? Weil wir, also ich weiß, dass das ganz wenige nur im Portfolio haben und die meisten Anleger investieren ja in MSCI World und Co., aber vergessen die kleinen, feinen Unternehmen im Portfolio. Und darüber wollen wir heute sprechen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, Markus. Ich freue mich, wieder bei dir sein zu dürfen und bin gespannt auf deine Fragen.
Ja, ihr habt ja auch eine ganz große Palette in den Produkten. Das ist ja auch ganz praktisch dann. Deswegen habe ich dich ja auch eingeladen. Vielleicht mal ganz zu Beginn. Es gibt 56 Small Cap ETFs. 5,7 Milliarden ist der größte und euer ETF auf den Russell 2000 US Small Caps. Der hat 4 Milliarden. Also da seid ihr auf jeden Fall in der Top-Liga vertreten. Schauen wir doch mal vielleicht mal, um in das Thema reinzukommen, an die Frage, was sind denn eigentlich genau Small Caps? Ich meine, man kennt Nvidia, Microsoft, die ganzen großen, definitiv Large Caps. Aber ab wann beginnt denn ein Small Cap zu sein?
Ja, ich glaube, das ist eine recht spannende Frage, weil natürlich Small Caps, ich sag mal, wenn man ganz grob über die verschiedenen Definitionen schaut, dann sieht man häufig so 200, 250 Millionen bis 2 Milliarden an Marktkapitalisierung. Also die kleineren Unternehmen, vielleicht die Gewinner von morgen, die bezeichnen wir als Small Caps. Aber je nach Index-Provider gibt es eine eigene Definition. Mhm. Und das macht das Segment und das Thema durchaus ein bisschen komplexer. Ich versuche mich mal ranzutasten. Russell beispielsweise gibt es den Russell 3000. Das sind die 3000 größten Unternehmen in den USA. Und da gibt es dann eben den Russell 1000, die großen mittleren und den Russell 2000. Das sind dann eben laut der Definition von Russell die Small Caps. Mhm. Ganz anders sieht es bei MSCI oder auch bei FTSE aus, den beiden anderen großen Indexanbietern. Dort funktioniert es folgendermaßen. MSCI macht zum einen den Screen und sagt, welche Unternehmen haben wirklich die Liquidität, die wir benötigen, um als Small, Mid oder Large Cap zu gelten. Das ist dann das Marktuniversum und dann nehmen sie 85% des Market Caps, ja, in Value und sagen, das sind wirklich die Large und Mid Caps und die verbleibenden 15%, das sind die Small Caps. Also um mal das in Zahlen auszudrücken, Aki IMI kennst du, da haben wir 8300 Einzeltitel inklusive Small Caps. Im Aqui haben wir nur 2500 Einzeltitel. Ne? Also es ist relativ groß, das Universum dann an Small Caps. Bei FTSE wiederum eine eigene Definition. FTSE definiert auch erstmal das Gesamtuniversum, Large mit Small, auch wieder anhand von Liquiditätskennzahlen. Dann sagen sie aber, die Large und Mid Caps bilden 90% des investierbaren Universums ab. Die nehmen sie raus. Den Index kennt auch jeder, ne? FTSE All World, da haben wir dann 4300 Einzeltitel drin und der Rest, sind die Small Caps. Das sind sozusagen die verbliebenen 10%, machen aber auch über 6.000 Small Caps in der FTSE-Logik aus. Ja, also jeder Indexanbieter hat quasi so ein bisschen seine eigene Definition und das macht es durchaus nicht einfach, vor allen Dingen, wenn man im Portfolio jetzt Large Mid Caps hat mit FTSE und will jetzt aber quasi Small Caps hinzufügen und nimmt dann MSCI-Index, dann kann es passieren, oder ich mache es mit Russell, dass ich Überschneidung habe oder dass ich eine Lücke habe. Mhm. Ja, das muss man einfach wissen.
Mhm. Aber in der Regel, jetzt mal, um jetzt nicht so sehr vielleicht im Detail da reinzuschauen, kann man schon sagen, dass man, wenn man jetzt ein klassisches FTSE Developed Markets Investment oder MSCI World Investment hat, dass wenn man grundsätzlich Small Caps beimischt, wenn zumindest im Index irgendwo Small Cap steht, dass man relativ überschneidungsfrei sozusagen investiert. Also das Portfolio wird schon bereichert sozusagen dadurch.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir reden ja da vielleicht in Summe über ein halbes Prozent, wo es vielleicht eine Überschneidung gibt. Aber an sich habe ich, wenn ich dann Small Caps hinzunehme, auch mit einem FTSE Large Mid und dann mache ich mit MSCI Small Caps, habe ich ja Small Caps hinzugefügt. Ja, und das deckt sich, wie gesagt, zu wahrscheinlich 90-95%.
Ist das auch der Grund, warum man sich mit dem Thema Small Caps beschäftigen sollte, weil man sein Portfolio einfach wirklich bereichern kann? Gerade auch unter dem Aspekt der starken Marktkapitalisierung der großen Sieben, dass man da einfach sagt, okay, ich habe hier so ein vielleicht Klumpenrisiko und jetzt nehme ich bewusst so ein Small Cap ETF dazu, um einfach ein bisschen das Portfolio auch breiter aufzustellen und abzurunden.
Absolut. Ich glaube, Diversifikation ist eines der wichtigsten Faktoren, denn Small Caps, wir haben es eben schon mal, ich habe schon mal die Zahlen gerade erwähnt, da packe ich gleich mit einem Schlag 5.000 oder 6.000 zusätzliche Unternehmen in mein Portfolio und das ist ein enormer Diversifikationsfaktor und wir alle wissen, Diversifikation heißt, je mehr Einzeltitel ich habe und wenn dann mal mit einem Einzeltitel irgendwas passiert, ja, dann habe ich noch viele andere, die das auffangen. Das ist das eine. Den zweiten Aspekt, den du eben angesprochen hast, den finde ich noch viel wichtiger, nämlich Konzentrationsrisiken. Wir haben ja heute, wenn wir die Large Mid Cap Indizes uns anschauen, eben durchaus ein gewisses Klumpenrisiko bei den ganz Großen. Mhm. Und tatsächlich ist es so, wenn ich jetzt sozusagen, ich nehme mal wieder das Beispiel, statt MSCI Acqui, den Acqui IMI nehme, dann reduziere ich eben auch mein Gewicht bei den ganz Großen.
Das ist weil der Small Caps mit beinhaltet.
Genau, weil jetzt kriege ich ja mit dem IMI quasi meine 15% in der MSCI-Logik 15% Small Cap hinzu. Das bedeutet, ich schiebe ja die Gewichte der Großen nach unten. Das macht bei den Top 10 schon um die 3% aus. Ne? Also ich investiere in die 10 Größten, dann 3% weniger, wenn ich Small Caps hinzunehme in der MSCI-Logik. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, Diversifikation, der nämlich quasi Klumpenrisiken auch nochmal weiter reduziert.
Mhm. Wir haben auch noch eine Grafik, die ich mich auch ganz spannend finde. Da geht es um die Sektordiversifikation. Und was man da eigentlich ganz deutlich sieht, dass gerade so die, ja, ich sag mal, die, ja, kapitalintensiv sind sie nicht, aber wo viel auch mit Technologie zu tun hat, also wie Information Technology, Kommunikationsservices oder auch Gesundheit, dass da die Gewichtung eher niedriger ist bei den Small Caps und bei klassischen Industrien eher höher. Das ist quasi ja dann auch so ein bisschen, vielleicht kann man das mit dem deutschen Mittelstand vergleichen, der ist eher bodenständig, hat irgendwelche Maschinenbau oder sonstige Funktionalitäten und die Großkonzerne sozusagen, die sind halt auch in anderen Bereichen aktiv, wo aber der Mittelstand vielleicht so nicht seine Marktanteile erschließen kann.
Ja, ganz genau. Also wenn ich Small Caps hinzunehme, dann erreiche ich, wie gesagt, durch diese Diversifikation auch eine bessere Sektordiversifikation. Also ich baue meine Sektoren etwas ausbalancierter auf. Und IT bekommt weniger Gewicht, wenn ich Small Caps hinzunehme und dafür, sage ich mal, die klassischen Industrien oder auch Consumer-Industrien, die bekommen höheres Gewicht. Mhm. Also auch sektoral stelle ich mich einfach wieder, ich sag mal, etwas breiter, ausbalancierter auf.
Du hast vorhin ja erwähnt, dass die Indizes x-tausend Aktien haben. Wenn ich jetzt aber in einen ETF reinschaue, dann sollte der Index, jetzt mal eben Beispiel, 5.000 Werte haben, der ETF hat aber nur 3.000. Kannst du das vielleicht nochmal erklären, warum es da diese Differenz gibt und was da der Hintergrund davon ist?
Absolut. Das ist die große Kunst des Indexing. Die kommt besonders bei Small Caps natürlich zum Tragen, weil Small Caps haben ja per se auch eine etwas schlechtere Liquidität. Das bedeutet, der Handel ist teurer. Je geringer die Liquidität einer Aktie, umso teurer ist der Handel. Und dann muss sich jeder Portfolio-Manager von so einem Small-Cap-ETF eben die Frage stellen, lohnt es sich für mich, diese Mehrkosten wirklich zu investieren, um eine Small-Cap-Aktie zu erwerben? Liefert die mir einen echten Mehrwert im Tracking? Also reduziere ich meinen Tracking-Error dadurch weiter? Mhm. Oder bin ich schon mit dem, was ich habe, mit meinen 2.000, 3.000 Small-Caps, so nah dran, dass ich ein relativ gutes Tracking habe? Und das ist die Entscheidung, die die Portfolio-Manager, die Small-Cap-ETFs managen, jeden Tag treffen, indem sie wirklich sagen, was kostet hier der Handel einer einzelnen Aktie? Und die wägen dann immer ab, Tracking-Error sollte moderat sein, der liegt dann bei 0,2 ungefähr bei Small-Cap-ETFs. Und dazu sparen sie aber Handelskosten, weil was will ich vermeiden? Ich will natürlich Kosten vermeiden als Investor. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man einen guten Portfolio-Manager hat, der eben dann auch diese Entscheidung für einen trifft und nur in die Unternehmen investiert, die A, die Liquidität haben, die also von Handelskosten her effizient sind und die genügen, um einen Index wirklich gut zu replizieren. Und das reicht völlig aus. Wenn man sich das in der Wertentwicklung anschaut, dann bekomme ich exakt die Indexwertentwicklung, ob ich jetzt die 3.000 oder 5.000 habe. Und wir reden ja davon Nachkommastellen. Ne? Ja. Das heißt, das sind alles Unternehmen mit 0,1, 0,05, 0,01% Gewicht. Da fallen ein paar raus und dann kriegen die anderen ein leicht höheres Gewicht. In Summe kriege ich aber sehr, sehr sauber meine Indexrendite. Und das ist wichtig bei reduzierten Kosten.
Ich glaube, das ist aber wichtig, weil viele verstehen es wirklich nicht. Also da, wenn ich die Indizes anschaue, habe ich 10.000, dann schaue ich die ETFs an, habe ich nur noch 5.000. Und dann denke ich mir, okay, also das stimmt jetzt hier nicht. Entscheidend ist die Wertentwicklung. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass ein ETF gut, sage ich jetzt mal, gemanagt wird. Also es ist ja kein aktives Management, aber gut, nennen wir es mal, gut betrieben wird, ja, dass er eben den Index möglichst exakt trifft. Und da sind dann so Faktoren wie Tracking Error und Tracking Differenz eben dann halt sehr wichtige Kennzahlen. Deswegen sind die bei ETFs eben auch so wichtig. Ja. Und bei einem aktiven Fonds sind andere Qualitäten wichtig. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, die Geschichte Small Caps sind deswegen interessant, weil der Markt gewisse vielleicht Ineffizienzen hat und die kann ich mit Small Caps besonders gut heben. Manche sagen das sagen die einen und die anderen sagen, ja, aber passiert da nichts. Wenn ich die letzten Jahre anschaue, waren Small Caps eher müde. Wie stehst du denn dazu?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wahrscheinlich, wenn sich Investoren mit Small Caps beschäftigen, werden sie sehr schnell feststellen, Mensch, die Rendite ist ja gar nicht so dolle. Also bringt gar nicht so viel eigentlich.
Sehr World und alles ist gut.
Wenn ich das mir die letzten 10, vielleicht sogar 15 Jahre anschaue, sehe ich kaum Unterschied. Mhm. Ja, wir sind sogar jetzt über die letzten 10 Jahre leicht negativ. Sprich, also die sogenannte Small Cap Prämie, ja, ist leicht negativ. Ich glaube, es ist wichtig, das ganze Thema sich einmal historischer anzuschauen, also wirklich mal über 30, 40, 50 Jahre zurückzublicken. Und Farmer French, zwei Ökonomen haben das intensiv getan und haben festgestellt, wenn sie die Renditen von Large Caps versus Small Caps vergleichen, sie haben angefangen 1926 mit Renditedaten bis in die 80er, 90er und haben das immer wieder aktualisiert, da gibt es eben einen Mehrertrag und der liegt bei 2-3%. Ja, das bedeutet, genau, 2-3% pro Jahr bedeutet, Small Caps haben historisch eine Outperformance geliefert, langfristig liegt die bei 2-3%. Und aktuell ist es eben so, dass über die letzten 10 Jahre diese Outperformance negativ war, 0,3%, also ne, relativ moderat, aber sie war negativ. Warum ist das so? Das liegt daran, weil wir zum einen immer eine Zyklik haben, dieses, sag mal, Small-Cap-Faktors. Der funktioniert nicht immer, der funktioniert in manchen Phasen besser, in manchen Phasen schlechter. Zum anderen aber natürlich auch, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wir sind in der technologischen Entwicklung, gerade an diesem Punkt, wo wir sagen, die letzten 10, 20 Jahre hat Digitalisierung eine enorm große Rolle gespielt und haben sich Geschäftsmodelle und Unternehmen entwickelt, die ein Alleinstellungsmerkmal haben, mit sehr schweren Eintrittsbarrieren, nicht einfach zu kopieren. Also ob das jetzt Meta ist, ne, auch Google und Apple und wie sie alle heißen. Das bedeutet, die haben enorm hohe Cashflows, die sind in der Lage, ihre Marge ständig zu erhöhen und die Preise zu erhöhen und die Kunden müssen das mitmachen, ja, weil es gibt keine Alternative. Und das führt dazu, dass die eben auch so ein fulminantes Wachstum haben und hohe Bewertungen. Und die Small Caps haben das eben nicht. Die sind nicht in diesem Segment so stark unterwegs. Und wenn man sich das auf der Bewertungsebene anschaut, ja, Wir nehmen mal den US-amerikanischen Markt. Da haben wir im S&P 500 ein Bewertungsniveau aktuell von 25 KGV, Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25. Im Russell 2000 haben wir ein Bewertungsniveau von 16, KGV von 16, also 40% weniger. Das ist historisch auch immer umgekehrt gewesen, als es heute der Fall ist. Von daher, ich würde Small Caps nicht abschreiben. Ich glaube, irgendwann ist diese Phase der großen Tech-Konzerne auch mal vorbei. Das kann auch noch 10 Jahre dauern.
Spätestens dann, wenn sie ihr ganzes Geld in AI-Projekte versammelt haben.
Nobody knows, aber ich würde Small Caps nicht abschreiben, sondern ganz im Gegenteil, wenn ich mir die Bewertungsniveaus anschaue, die Vorteile von Diversifikation, die wir schon eben besprochen haben, glaube ich, sind die im Portfolio-Kontext einfach sinnvoll.
Ja, ich finde es ganz spannend. Wir haben im Vorgespräch auch kurz darüber gesprochen, dass überhaupt das Thema Diversifikation ist, finde ich, spannender denn je. Also wir haben das ja immer schon gesagt, man muss diversifizieren, aber viele haben halt gesagt, diversifizieren heißt in der Anlage, in der Asset-Klasse Aktien breit streuen und dann nehme ich halt ein MSCI World oder meinetwegen noch die Schwellenländer mit dazu. Aber da wird ja schon ein Teil, wie wir gerade festgestellt haben, schon außen vor gelassen und das Diversifizieren hört ja nicht auf. Es war nur in den letzten 10, 15 Jahren nicht sinnvoll, mit Anleihen zu diversifizieren, aber das ist ja jetzt auch wieder da, die Anlageklasse. Es gibt wieder Zinsen, man hat wieder Erträge, man kann an den Zinsveränderungen auch irgendwie eine Anlagestrategie abfahren. Da gibt es noch weitere Anlageklassen, die wir alle kennen, Krypto und Private Markets jetzt und so weiter. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil viele die sind nicht diversifiziert oder vollkommen unterdiversifiziert oder scheinbar diversifiziert, weil sie denken, ich habe doch ein paar tausend Aktien, aber es ist halt nur die Aktie und dann ist es keine Diversifizierung.
Korrekt, ja, sie sind nicht diversifiziert auf der Asset-Klassen-Ebene oder sie haben in der Asset-Klasse auch starke Klumpenrisiken. Ja, und die kann man eben mit Beimischung von Small Caps oder all den anderen Anlageklassen, die du gerade genannt hast, natürlich vermeiden.
Macht total Sinn. Ich dachte jetzt auch zum Beispiel, als Donald Trump da jetzt wieder so stark America First und Make America Great Again und so weiter vollzogen hat, dass dann eher amerikanische Small Caps eher profitieren werden. War kurzzeitig mal, aber jetzt haben sie auch wieder korrigiert. Ne? Also das ist
Ja, das liegt halt an der Zyklik. Und wenn man sich diese Zyklik anschaut, dann gibt es gewisse Faktoren, die dann eben diese Zyklik beeinflussen, gerade von Small Caps. Zum Beispiel Wirtschaftswachstum. Wenn wir eine relativ starke Aufschwungphase haben, also wenn die Wirtschaft überdurchschnittlich gut läuft, dann haben wir bei Small Caps in der Regel eine Outperformance. Jetzt ist das in den USA aber auch nicht mehr der Fall. Ja, wir alle wissen, USA hat zwar noch ihre 1,5, vielleicht 2% Wirtschaftswachstum, aber das ist eher moderat und unter langfristigen Durchschnitt. Ja, wir bräuchten für Small Caps eher einen Ticken mehr. Das Zweite, was diese Zyklik oft treibt, ist Inflation. Inflation ist es so, dass eben höhere Preise bestimmen natürlich auch bei Unternehmen deren Wert. Und Small Caps fällt es häufig schwerer, höhere Preise wirklich durchzusetzen. Large Caps haben da etwas mehr Spielraum und Flexibilität. Das bedeutet, hohe Inflation ist eher negativ für Small Caps. Und auch da haben wir eben jetzt schon seit über 3 Jahren die Phase, wo wir wirklich in der hohen Inflation sind. Die ist zurückgekommen, aber in den USA immer noch hoch. Und dann Zinsen spielen auch eine Rolle. Auch da ist es so, dass Small Caps in der Regel kapitalintensiver sind. Die benötigen mehr Fremdkapital. Das bedeutet, hohe Zinsen sind auch eher kontraproduktiv für die Outperformance von Small Caps. Wenn die Zinsen niedrig sind, ist das immer eine bessere Phase für Small Caps. Und auch da, ne, sind wir sozusagen vom Zinsniveau etwas runtergekommen in den letzten 1-2 Jahren, aber immer noch auf einem etwas höheren Niveau als vor 4-5 Jahren.
Ja, der amerikanische Aktienmarkt ist ja insgesamt deutlich fortschrittlicher und sagt man da am besten, also breiter auch. Wenn man sich jetzt den europäischen Markt anschaut versus den amerikanischen, da gibt es sicherlich Unterschiede. Zum anderen ist aber auch ein großer Teil der zum Beispiel deutschen Unternehmen ja gar nicht börsennotiert, weil es eben der klassische deutsche Mittelstand ist. Was sind da so die Unterschiede zwischen den beiden Regionen? Kann man da irgendwas feststellen?
Ich glaube, zum einen, USA ist trotzdem der größte Markt. Es ist nicht nur bei den Large Mid Caps, sondern auch bei den Small Caps. Wie gesagt, wir sehen den Russell 2000, aber auch wenn wir die MSCI-Indizes uns anschauen, die haben auch 1600, 1800 Einzeltitel.
Gibt es so viele börsennotierte Unternehmen in Europa eigentlich so? Gibt es so viele Small Caps überhaupt?
Was? Ich glaube, das 100 wahrscheinlich nur. Also der MSCI Europe Small Cap hat 840 Unternehmen, also deutlich weniger. Ne? Das heißt, wir haben schon mal deutlich weniger. Ich würde also die USA niemals weglassen. Die sind auch der wichtigste Small Cap Markt. Aber so ein bisschen wie bei den Large Caps zieht sich durchaus auch die sektorale Gewichtung und die Unterschiede. Wir wissen, und das hatten wir eben auch schon, dass Small Caps grundsätzlich etwas weniger IT-lastig sind. Nichtsdestotrotz ist aber bei den US-Small Caps schon sichtbar, dass da Technologie noch eine stärkere Rolle spielt als in Europa. In Europa spielt Technologie kaum eine Rolle bei Small Caps. Da sind es wirklich Industrien, die klassischen Manufacturing und so weiter, die spielen da eine deutlich größere Rolle. Von daher, das sind, glaube ich, die Hauptunterschiede. Einmal Anzahl der Einzeltitel und dann die sektoralen Unterschiede bei den Bewertungen. Auch da gibt es einen kleinen Unterschied. Da haben wir in den USA bei den Small Caps aktuell eher so die 16 im KGV und in Europa sind wir bei 14.
Ja. Also Europa eigentlich gar nicht schlecht, dann ist es so eingestellt.
Ja. Genau.
Wäre ja eigentlich dann auch eine Strategie für einen Anleger, der sagt, ich habe einen MSCI World und ich will jetzt ein bisschen die Amerika-Lastigkeit reduzieren, vielleicht auch ein bisschen das Klumpenrisiko der großen Werte. Der könnte ja dann mit einem Small Cap ETF schon mal auf jeden Fall diversifizieren.
Right.
Und wenn er dann noch einen europäischen Small Cap nehmen würde, dann hätte er auch noch quasi zwei Sachen vom Risiko her runtergenommen.
Ja. Richtig, genau.
Ja. Sehr spannend. Jetzt gibt es aber auch Risiken von Small Caps. Du hast ein paar schon angesprochen. Wir haben Volatilität wahrscheinlich. Die Unternehmen sind insgesamt wahrscheinlich nicht so stabil wie so in Siemens, sage ich jetzt mal. Was gibt es da für Risiken?
Also ich glaube, Volatilität ist ein wichtiger Faktor. Wenn wir uns das mal anschauen über die letzten 5 Jahre, Volatilität in USA, S&P 500 lag zum Beispiel bei 15%, der Russell 2000 lag bei 18%, das heißt 3% Unterschied. Aber damit kann, glaube ich, keiner was anfangen, keiner weiß, was das heißt.
Ich würde sagen, es ist nicht so viel.
Deswegen, es ist nicht so viel, würde ich gerne ein anderes Beispiel machen, nämlich was habe ich an maximalem Verlust in den zwei großen Krisen gehabt, die jetzt schon relativ lange zurück sind. Das ist einmal 2000, schauen wir uns mal .com an. Da war im Russell in der Spitze ein Minus von 63%, versus im S&P 500 nur ein Minus von 49% waren.
So ordentlich.
Ja, das heißt, wir reden von 14% mehr Verlust in so einer in Worst Case. Bei der Finanzkrise 2008 war es nicht ganz so dramatisch. Da war es in dem S&P 500 auch bei 49% im Minus in der Spitze und im Russell waren es 53%. Also wir haben nur 4-5% Unterschied gehabt. Also
könnt ihr dranlegen, weil wir vielleicht auch im Small-Cap-Bereich doch ein paar Finanzinstitute oder zumindest aus der Finanzwelt orientierte Unternehmen, nicht so die Megabanks, aber so kleinere
regionale Anhängen
und so,
genau,
ja, die dann auch durch die Finanzkrise mit in Mitleidenschaft gezogen wurden.
Und ich glaube, das ist glaube ich, das Entscheidende. Wenn ich in Small Caps investiere, dann mache ich das in der Regel, um Diversifikationen zu bekommen. Das heißt, mein Portfolio wird balancierter in vielerlei Hinsicht. Ich möchte damit strukturell langfristig eine Outperformance erzielen, eine kleine Mehrrendite. Und ich muss wissen, ich habe ein Risiko, nämlich besonders in Schwächephasen, wenn es wirtschaftlich nicht so gut läuft, wenn wir eine Rezession haben oder vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal eine starke Kurskorrektur haben, dann haben die Small Caps einen negativen Impact auf mein Portfolio. Das heißt, da geht es eben stärker nach unten. Deswegen sollte ich sie auch nicht zu 50% oder 80% im Portfolio haben, sondern zu 10% oder 20%. Dann reduziere ich das wieder und wird das Ganze, sage ich mal, Verlustrisiko auch moderater, dann heißt das, sage ich mal, auf Gesamtportfolio-Ebene habe ich dann vielleicht 1% mehr Max Drawdown, ne, geht's vielleicht stärker nach unten oder 2% im Maximum, als wenn ich nur Large- und Mid-Caps halte.
Du hast vorhin gesagt, 85% marktkapitalisierte Aktien und die größten sind dann da und die kleinsten in den anderen Index. Ist es dann auch die Gewichte, wo du empfehlen würdest? Also, dass man die maximal so 10-15%. Ja.
Genau, also wenn man jetzt einfach die MSCI-Logik nimmt und die Market Cap-Gewichtung nach MSCI, dann sind es die 15%. Ja? Wenn ich also jetzt mit MSCI-Indizes arbeite und sage, ich möchte mich einfach ganz gerne an der Market Cap orientieren, dann würde ich die 15% nutzen. Wenn das jemand zu viel ist, dann kann er das auch noch mit 10 machen. Wenn er sagt, ich möchte ein bisschen mehr, dann kann man das auch mit 20 oder vielleicht mit 25 machen. Aber das wäre für mich jetzt das Maximum, weil ich packe mir da auch ein höheres Risiko ins Portfolio. Das sollte ich schon wissen und deswegen glaube ich, sollte man die Gewichtung moderat halten. Und da fährt man auf jeden Fall mit, ich sag mal, 10-25% Gewicht, fährt man gut.
Ja. Finde ich mal ganz spannend, wenn ich mir manchmal Small Cap ETFs anschaue und dann auf die Holdings gehe. Und wir haben jetzt bei uns auf der Seite auch die Top 50 Holdings sichtbar für unsere Abonnenten. Und das ist wirklich interessant. Die Namen kennt man in der Regel eigentlich gar nicht. Also da sind alles unter Aktien drin, die man überhaupt, also wo man ganz selten sieht oder noch nie gehört hat. Und das finde ich immer ein ganz gutes Beispiel, weil wenn ich jetzt natürlich auf einen klassischen ETF gehe, der Industrieländer hat, dann sind es ja immer die gleichen. Also die Top-10-Holdings sind ja quasi,
kennt man auch,
sind immer mehr oder weniger die gleichen, aus Systemen-ETF oder so. Das ist dann mal ein ganz guter Beweis dafür eigentlich, dass man da einfach ganz andere Aktien drin hat. Und das ist auch immer ganz nett, wenn man dann sich die Einzelaktien mal anschaut, finde ich auch mal ganz spannend, was es das alles für Unternehmen gibt. Ja, also was für Bereichen die tätig sind, dann auch wie groß das ist. Und manchmal hat man da so ein Unternehmen, das hat 5, 6, 7 Milliarden Market Cap, kennt man überhaupt nicht, aber es ist ja trotzdem relativ groß, also im Verhältnis.
Und wenn man mal jetzt 40 Jahre zurückschaut, vor 40 Jahren, da kannte keiner Apple und Microsoft und da waren das auch Small Caps. Als die an die Börse gekommen sind, waren die per Definition Small Caps.
Ja.
Ja? Das sind eben die Gewinner von morgen. Nicht alle, aber da stecken sie auch drinnen. Und von daher ist es gut, sie einfach auch von Anfang an mit im Portfolio zu haben.
Wenn jetzt ein Small Cap so groß wird, dass er dann Mid-Cap oder Large-Cap ist, was passiert? Dann wird er dann aus dem Index rausgenommen und wechselt automatisch dafür in den anderen oder ist es wieder komplett?
Das ist eine ganz wichtige Frage und genau das beschäftigt zum einen die Indexanbieter und dann auch die Portfolio-Manager natürlich sehr. Die meisten Indizes rebalancieren zweimal im Jahr, also MSCI, FTSE und so weiter, auch S&P. Und da gibt es dann immer tatsächlich die Veränderung, wird ein Small Cap zum Beispiel zum Mid Cap, dann kommt er in der Regel von dem Small Cap Index in den großen Large Mid Cap Index. Da gibt es gewisse Pufferregeln. Also ich hatte es ja vorhin mal erklärt, ganz kurz, quasi die ersten 85% bei MSCI sind die Large Mid und dann die 15% folgenden sind die Small Caps. Da gibt es gewisse Pufferregeln, dass nicht beim kleinen halben Prozent dann quasi immer schon eine Gewichtungsveränderung, sondern da gibt es einen gewissen Puffer und erst wenn der gerissen wird, dann kommt man in den nächst höheren Index und dann dauert es aber auch länger, wenn es wieder nach unten geht, bis man dann wirklich wieder absteigen wird in den Small Cap Index und das wird sich halbjährlich angeschaut und wenn, sage ich mal, dieser Puffer tatsächlich dann gerissen wird, dann gibt es eine Reallokation auf Indexebene und die setzt dann jeder Portfolio-Manager auch zum, sage ich mal, gegebenen Zeitpunkt, nicht unbedingt zum Stichtag, sondern da wird häufig drumherum gearbeitet, ne? 1, 2 Wochen davor, danach versucht man dann dieses Exposure auf- oder abzubauen.
Und wenn jetzt wenn ihr jetzt, sagen wir mal, ihr habt jetzt 4 Milliarden in dem einen ETF und in dem nächstgrößeren meinetwegen 5 Milliarden oder so, ja, ist es dann so, dass ihr die einfach umbucht? Oder wie geht sowas dann? Also oder verkauft der Manager und ein anderer, der den anderen managt, kauft dann gleichzeitig die Stücke? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Das ist eine gute Frage. Tatsächlich ist es häufig so, dass die Voluminas in den Large-Mid-Cap-Indizes häufig viel größer sind als in den Small-Cap-Indizes. Das wird sich also niemals 1:1 matchen. Aber tatsächlich das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Die ganz großen Asset-Manager haben, wie wir jetzt eben auch den Vorteil, dass sie intern quasi Trades matchen können. Ja, das heißt, da gibt es vielleicht quasi die Möglichkeit, geht es aus einem Portfolio raus in ein anderes Portfolio rein und da sparen wir für unsere Anleger Handelskosten. Das machen wir schon, aber das matcht sich eben nicht immer. Es muss trotzdem am Markt dann teilweise verkauft oder gekauft werden.
Ja, spannend. Apropos Manager, ich habe nämlich beim Research gesehen, dass ihr auch noch Small Cap ETFs habt, die noch den Begriff Value im Namen haben. Ja, und da ist ja gleich die große Frage, was heißt denn das? Ja, was bedeutet dann Value? Also wir haben ja gerade gehabt, die kleinsten Werte sozusagen, die kommen in den Index und Value klingt jetzt danach, dass man da nochmal filtert oder nochmal Research betreibt und nur die Guten versucht,
genau, nichts aufzunehmen. Also diese Indizes sind super spannend und wenn man sich die anschaut, über die letzten 3, 5 Jahre haben die eine sehr, sehr schöne, deutliche Outperformance, die liegt zwischen 2-3% pro Jahr. Was wir dort machen, wir machen das in Zusammenarbeit mit MSCI, die nutzen quasi gewisse Value-Faktoren, das ist quasi ein smarter Index. Wir versuchen quasi das Small-Cap-Universum nicht komplett einfach so Market-Cap zu allokieren, sondern da noch gewisse Faktoren mit zu berücksichtigen in der Gewichtung des Index. Bedeutet aber, wir haben trotzdem die gesamten Small-Caps im ETF bzw. im Index. Wir schmeißen keine raus, ist kein Filter, der sagt, ich tue was exkludieren, sondern das ist ein Faktor, den wir berechnen anhand von gewissen Value-Kriterien, beispielsweise das KGV, ne? Also Kurs zu Gewinn, dann Kurs zu Buchwert spielt eine Rolle, Kurs zum Cashflow, also was wirklich an Cash in dem Unternehmen erwirtschaftet wird und auch Kurs zu Sales, beziehungsweise die Revenues, die tatsächlich generiert werden. Diese 4, die schmeißen da quasi ein quantitatives System und ranken dann alle Small Caps nach diesem sogenannten Value Factor. Da kommen also welche raus mit einem sehr hohen Value Factor, die also sehr positiv sind von ihren Bewertungskriterien, und welche, die sind nicht so positiv.
Dann wird nur die Gewichtung verändert.
Und die Gewichtung wird verändert. Das heißt, wir gucken dann trotzdem auf die Market Cap. Heißt, 50% der Gewichtung fließt weiter die Market Cap rein, und die anderen 50%, das ist dann aber der Value Factor. Das bedeutet, eine Unternehmung, die im Standard Small Cap Index sehr weit oben steht, Market Cap, aber hat einen schlechten Value Factor, die rutscht runter, in der Gewichtung, vielleicht von ganz oben ins Mittelfeld. Und eine aus dem Mittelfeld, die aber sehr hohe Value-Faktoren hat, also sehr positiv, die rutscht nach oben in ihrer Gewichtung. Das ist das, was wir in den Indizes tun. Das heißt, wir gewichten neu die Unternehmen, die, ich sag mal, qualitativ hochwertig sind, Gewinne erwirtschaften, positives Geschäftsmodell haben und günstige Bewertungen, bekommen höhere Gewichte, und das führt im Umkehrschluss zu einer Outperformance, also zu mehr Rendite.
Ich verlinke am besten mal so einen Vergleich, da kann man sich mal so einen klassischen Small Cap gegen die Values anschauen, da sieht man dann die entsprechende Wertentwicklung gleich. Wie viel habt ihr da? Also auf welche Märkte gibt es dann die?
Gibt es auf USA und auf Europa.
Okay, und da gibt es jeweils dann auch eine Nicht-Value-Variante,
ganz Europa, genau.
Und USA.
Richtig, ganz genau.
Was ist so der beliebteste ETF bei euch? Also der eine, habe ich ja schon gesagt.
Du hast ihn ja schon genannt. Genau,
das war der Russell 2000. Ja.
Und danach ist der globale, der Global Developed Small Cap. Wir haben ja auch den Emerging Market Small Cap. Ja. Aber der Global Developed ist auf Platz Nummer 2.
Okay. Ja. Und wie setzen die Anleger das jetzt ein? Also wir haben ja schon gesagt, habe ich ein Kernportfolio und erweitere dann einfach? Oder sind es dann auch so taktische Investments, wo man sagt, okay, also keine Ahnung, jetzt ist die Small Cap Prämie gerade so negativ, jetzt muss was gehen und jetzt gehe ich rein in Europa und dann Small Caps?
Also wir haben tatsächlich gemerkt, dass als Trump an die Macht gekommen ist, da hatte man diese Euphorie für die USA, Make America Great Again, und dann gab es ja auch das Thema Zinsen ging nach unten, Inflation ging nach unten, also alles sprach dafür, dass man das Soft Landing schafft, was ja teilweise in der Vergangenheit auch ein bisschen kritisch beäugt war, dass die Fed es also schafft, ohne eine Rezession auszulösen, quasi durch diese Krise, durch diese Inflationskrise zu kommen, und die Wirtschaft springt wieder an. Und da gab es eine Zeit, wo viele Investoren, Profis und auch Privatanleger dann auf Small Caps gesetzt haben, auf US-Small, also deswegen auch gerade den Russell 2000. Ich glaube, der hat sich da im Volumen verdoppelt von vor einem Jahr. Wenn man sich das anschaut, vor einem Jahr hat er 2 Milliarden gehabt, jetzt hat er 4 Milliarden. Also das war wirklich
das nicht durch Performance.
Das war, wie gesagt, der performt ja auch, aber der tut nicht Outperformance generieren. Er hat bisher keine Outperformance generiert gegenüber dem S&P 500. Aber da hat man schon gemerkt, da hat die Taktik eine große Rolle gespielt, bei dem Global würde ich sagen, ist es mehr die strategische Allokation. Oder? Das heißt, Anleger bauen sich ganz bewusst ein globales Portfolio und haben vielleicht den MSCI World und sagen, jetzt möchte ich aber noch Small Caps, aber auch global mit hinzunehmen, und nehmen dann eben den Global Developed mit dazu, vielleicht auch den Emerging noch im kleinen Teil. Das sehen wir da eher als strategische Allokation dann.
Jetzt fällt mir gerade was ein, aber ich habe bestimmt schon mal gefragt. Habe ich das schon mal gefragt? Mein Wunsch-ETF?
Ja, den hast du hier schon mal.
Was war da die Antwort? Also ich frage jetzt nochmal, jetzt haben wir es auf Kamera. Also, warum gibt es keinen MSCI World IMI ETF?
Ich würde sagen, weil MSCI World so auch sehr gut läuft und unglaublich attraktiv ist von der Wertentwicklung. Der IMI hätte ja eine schlechtere Performance die letzten 10 Jahre gemacht. Und ich glaube, da scheut sich jeder vor, den IMI aktuell aufzulegen. Somit müsste ich, wie gesagt, immer mit dem MSCI World und dem Global Developed Small Cap mir mein Portfolio konzipieren.
Bei mir hat ein anderer Emittent mal gesagt, dass er einfach sehr schwer zu hedgen ist. Aber es gibt ja einen World Small Cap.
Also auch den Acqui IMI. Also sorry. Ja. Die Hedging-Kosten sind es nicht. Das stimmt nicht. Im Endeffekt, glaube ich, ist es für uns als ETF-Anbieter immer ein Blick darauf, sehen wir da eine starke Nachfrage? Glauben wir, wir haben da ein großes Potenzial? Und das wird aktuell einfach nicht gesehen.
Auch wenn du es schon seit Jahren predigst und sagst.
Ich sage nur das, was wir mitgeteilt bekommen.
Ja, wir können mal gucken. Liked mal bitte auf diesem Video oder schreibt Kommentare. Das ist immer, wenn wir dieses Thema haben, und habe ich schon ein paar Mal so angesprochen, und da kommen immer Kommentare. Ja, das wäre super und so weiter. Weil es halt das Problem löst, dass man Kennst du dieses Meme von dem einen Herrn, der irgend so ein, ich glaube, der von ich weiß nicht, Lamborghini oder so, und dann gesagt hat, ja, im Segment von 500.000 Euro gab es keinen SUV und dieses Problem haben wir jetzt gelöst. Ja, ungefähr die gleiche Geschichte. Ja, also, ja, vielleicht irgendwann mal kommt der ETF und dann freue ich mich. Da lasse ich mir aber von dem Emittenten meinen Namen in den Prospekt schreiben. Oder zumindest
war es der ETF.
Sehr schön. Ja, ganz, ganz spannend. Ja, also genau. Und wie würde man es jetzt einbinden? Das ist vielleicht dann noch die finale Frage, aber du hast es ja eigentlich schon beantwortet. Ne? Wenn man jetzt, also vielleicht der Klassiker, lass uns nochmal den Standardfall. Wenn ich jetzt ein Emissaire World Hauptportfolio habe, ja, was mache ich dann? 10%, wie du es gesagt hast.
Genau, 10-30% würde ich beimischen und das kann ich mit einem ETF machen, mit einem Global Developed, ich kann die EMs mit dazu nehmen, ne? Und dann mache ich Global Developed und Emerging Market Small Caps mit einer, ich sag mal, kleinen Dosis, zum Beispiel 12% Global Developed, 3% EM Small Caps. So kann ich das machen. Oder ich gehe eben in diese regionalen Gewichte. Das könnte ich dann auch mit den Value Weighted machen, dass ich quasi USA und Europa nutze und da dann entsprechend auf meine 10-15% Gewicht komme durch diese beiden Angebote.
Ja. Sehr spannend. Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Small Cap ist ein wichtiges Thema und sollte man sich aus meiner Sicht definitiv damit beschäftigen. Und wir haben ja auch gehört, mit insgesamt 56 ETFs ist das Angebot groß. Wenn es dann auch noch Value-ETFs von euch gibt, umso besser. Ja, vielen Dank, Markus, für die ganzen Ausführungen. Und freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Da können wir vielleicht spoilern. Wir haben nämlich schon einen Termin ausgemacht. Da geht es dann um Dividenden-ETFs.
Super. Gut. Also vielen Dank für das Interview. Hat mich gefreut und bis zum nächsten Mal.
Genau. Ciao.
Tschüss.
Ciao. So, das war das Gespräch mit Markus Weiß vom ETF-Anbieter State Street zum Thema Small Caps. Ich hoffe, da waren die ein oder anderen spannenden Aspekte für dich mit dabei. Schau am besten mal in die Videobeschreibung. Da findest du nochmal weiterführende Informationen, auch zu den vorgestellten ETFs. Und wenn du wirklich den MSCI World INI ETF haben willst, dann musst du unbedingt kommentieren dieses Video, likes und teils mit deinen Freunden. Dann sehen wir uns bald wieder hier auf dem Kanal von Extra ETF. Bis zum nächsten Mal. Ciao.